Wenn Gott sein Haus baut, dann tut er es mit uns, mit dir und mit mir. Ich habe letzten Sonntag gezittert und gebibbert daheim, weil ich wusste, irgendwie ist es knapp geworden hier im Gottesdienst. Steffi war ja da und sie hat mir ab und zu mal eine SMS durchgeschickt in all dem Trubel. Denn meine E-Mail am Samstagabend, dass ich doch mit Fieber wieder im Bett liege und nicht kommen kann, ist wohl unterwegs verloren gegangen und bei den Spams gelandet. Und somit waren dann auch Andi überrascht und auch Gerhard, der letzten Sonntag hier die Gottesdienstleitung hatte. Und das ist ja etwas ganz Furchtbares, wenn der Prediger ausfällt, nicht wahr? Dann geht Gottes Reich kaputt. Oder nicht? Ja, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Okay, Gott baut Gemeinde mit uns, aber auch ohne uns. Und er tut es auf seine Art und Weise, die wir manchmal nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht, dass wir als Schusters jetzt schon so lange krank sind. Ich bin auch noch nicht ganz fit. Ich bin zu gesund, um krank zu sein, aber auch andersrum. Kriege immer noch zum Teil Schweißausbrüche bei kleinen Anstrengungen und so. Die Nase ist zu, es ist noch nicht wirklich gut. Und alles Gerende zum Arzt hat eigentlich nur eines gebracht, neben allem, was man sonst tut, von Inhalieren und Nasenspülungen und Tabletten und hin und her, warten Sie auf das Frühjahr. Naja, jetzt warte ich. Wer bei Gott spart, spart an der falschen Stelle. Ich habe einen kleinen Wink mit dem Zaunfall bekommen in einer Bibelstunde. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich die letzten Jahre hier in Rastatt fast ausschließlich über Themen gepredigt habe. Nicht nur, ab und zu mal gab es auch eine Predigt über einen Psalm, über einen Bibeltext selber, aber meistens waren es Predigten über ein Thema. Natürlich von der Bibel her, Gottes Wort ist ja wichtig und richtig. Aber das möchte ich ganz gerne jetzt ab heute ändern. Ich möchte gerne ab heute und in Zukunft, so gut es mir gelingt, über Bibeltexte predigen. Also sprich, Wort Gottes einfach selber auch reden lassen. Und ich dachte, ein ganz feines Buch, das mir am Herzen liegt und das gar nicht so bekannt ist, ist ein kleiner Prophet, ein sogenannter kleiner Prophet, nämlich der Prophet Haggai. Und alle, die eine Bibel dabei haben, die bitte ich Sie, mit mir gemeinsam aufzuschlagen, bei dem kleinen Propheten Haggai. Ich kann euch zeigen, wo ungefähr der ist, gell? Also etwas nach der Mitte der Bibel, kurz vor dem Neuen Testament. Da kommt noch ein kleiner Prophet und dann seid ihr schon im Neuen Testament angelangt. Haggai. Es ist das zweitkürzeste Buch aus dem Alten Testament. Es beinhaltet 4 bzw. 5 Botschaften, je nachdem, wie man das so zählt, die Gott durch diesen Mann, durch diesen Haggai, an sein Volk weitergegeben hat. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Stunde Zeit, um über die Hintergründe zu reden. Was für eine Zeit war das damals? Wie lebte man damals? Was war damals wichtig? Woher kamen die Leute? Wohin gingen sie? Und so weiter. Ein klein bisschen davon möchte ich gerne tun. Aber es wird ein Überflug sein, ein schneller. Ich glaube, ich muss das anschalten. So, jawohl. Und zwar Autor, Hintergründe, Abfassungszeit und Umfeld. Das ist wichtig. Es ist wichtig, damit wir verstehen, was Haggai zu sagen hatte damals und was das für uns heute bedeuten könnte. Nun, ein ganz klein bisschen zur Geschichte. 967 vor Christus, wohlgemerkt, da wurde der erste Tempel zu bauen begonnen. Wer hat den ersten Tempel angefangen zu bauen? Salomo. Gute Antwort, guter Bibelkenner. 960, da wurde er eingeweiht. Nach wie vielen Jahren? 7 Jahre, genau. 7 Jahre haben sie gebaut an dem Tempel. Also ihr merkt, das war nicht einfach so ein Einfamilienhäuschen, Rudi, nichts gegen euch. Das war ein richtig fetter Kasten, der da stand. Und mit Gold und Zedern und so weiter. Ja. Da hat man Jahre dran gebaut, aber er wurde dann eingeweiht. Es hat aber nicht lang gedauert. Und dieser erste Tempel, dieser wunderschöne, prachtvolle, prunkvolle Tempel, wie er größer nicht mehr war, wurde zerstört. Ein Riesendesaster, wenn man sich ja vorstellt, dass das quasi für die Leute damals so ungefähr das ist, was dieses Gebäude heute für uns hier ist. Stellt euch vor, über Nacht ist unser Gemeindehaus hier weg. Naja, wir können dann Zelte organisieren. Wir können Open-Air-Gottesdienste machen oder sonst irgendwas. Aber irgendwie ist so ein Gebäude doch irgendwie wichtig. Und das, der Tempel, war noch viel wichtiger. Denn Gott hatte damals nicht gesagt, naja, wenn das mal abgebrannt ist, dann geht ihr halt zu den Nachbarn, in den Nachbartempel. Es gab keine Nachbartempel, es gab nur einen. Und dieser Tempel in Jerusalem war der Tempel. Das war da, wo Gott gesagt hatte, wenn ihr zu mir kommen wollt, wenn ihr mich anbeten wollt, dann kommt ihr dahin. Er war unwahrscheinlich wichtig und auf einmal gab es ihn nicht mehr. Wir können das vielleicht nicht richtig nachvollziehen, wenn wir nicht Juden sind. Denn auch heute trauern Juden immer noch um ihren Tempel. Auch heute steht noch kein Tempel da, den sie aber eigentlich von ihrem Glauben her so dringend brauchen. Ach, was lesen wir da? Es gab einen Wiederaufbau ein paar Jahre später. Ein neuer Tempel wurde gebaut, ein zweiter Tempel. Es gab bei diesem Aufbau dieses Tempels einen Altar und der wurde zuallererst aufgebaut. Stellt euch vor, die haben nicht mit den Wänden außen angefangen und dann das Dach draufgesetzt. Nein, die haben zuerst quasi das Taufbecken, wenn man so will, gebaut oder die Kanzel oder was auch immer so wichtig ist für den Gottesdienst. Die haben mit dem Inneren angefangen und haben dann später den Tempel außenrum gebaut und das Ding. So haben sie damals gebaut, damit sie schon mal Gottesdienst feiern können. Die haben tatsächlich Open-Air-Gottesdienst gefeiert und haben dann außenrum gebaut, Stück für Stück, über Jahre hinweg, dass dann auch endlich mal ein Dach über dem Kopf war, dass dieser Tempel widerstehen konnte. Und dieser Tempel, er wurde gebaut 536 vor Christus und die Arbeiten an diesem Tempel wurden dann wieder aufgenommen 520 vor Christus. Genau in diesem Jahr befinden wir uns. 520 vor Christus. Mensch, ist das schon lange her. Was kann man denn von dieser alten Zeit, von dieser Antike heute noch wissen? Was kann man davon lernen? Was soll denn schon für uns heute relevant sein? Aber wir werden da gleich noch dazu kommen. Auch dieser zweite Tempel, er wurde fertiggestellt, 516 vor Christus unter Esra. Es war eine kurze Bauzeit und dieser zweite Tempel, er war nicht so schön wie der erste. Er war auch nicht so groß. Und es gab Juden, die haben den ersten Tempel noch gekannt und die waren dann ziemlich alt schon. Die waren schon gut über 70 Jahre, als dieser zweite Tempel fertiggestellt wurde. Und wisst ihr, wie die das gefeiert haben? Die haben geheult wie die Schlosshunde. Zuerst. Weil sie gedacht haben, oh, das ist ja ein Abstieg. Das kann ja nichts Schönes sein. Der Erste, der war's. Und wir haben es nicht hinbekommen, ihn so groß und so schön wieder aufzubauen. Wie kann Gott jetzt nur, das ist doch nichts Rechtes. Das muss doch besser sein. Und genau da hinein spricht Gott zu ihnen und sagt, Moment mal, dieser zweite Tempel ist richtig so. Ich wollte, dass er so gebaut wird. Und ich gebe euch eine Verheißung, ich verspreche euch, es wird noch einen anderen Tempel geben. Nicht dieser zweite, es wird noch mal einen geben. Und der, der dann sein wird, der wird so herrlich sein, wie ihr euch das überhaupt nicht vorstellen könnt. Da ist auch der erste Tempel nichts dagegen. Verspreche ich euch, ich mache das. Da müsst nicht ihr bauen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Tempel der herrlichste Tempel ist, den ihr euch nur vorstellen könnt. Seid nicht traurig. Lasst den Kopf nicht hängen. Das passt so. Das ist in Ordnung. Das ist die Zeit, in der Haggai seine Botschaft von Gott bekommt. Zwischen diesen beiden Tempeln, da war diese babylonische Gefangenschaft. Eine Zeit, die Bibelleser, Bibelkenner gut kennen sollten, denn das war ein Riesendesaster. Gott hatte dem Volk immer wieder gesagt, ihr lieben Leute, kehrt um. Lasst das Böse und wendet euch zum Guten, wendet euch zu mir. Lasst die Götzen, lasst die fremden Völker. Hört auf, einander zu übervorteilen, sondern kehrt um zu mir. Und sie haben es nicht getan. Sie haben Gott nicht gegeben, was Gott sein sollte. Sie haben nicht gelebt, wie man als Menschen richtig leben sollte, sondern wie Halunken, wie Verbrecher, wie Diebe, wie Mörder, wie Ehebrecher, wie Gottlose. Und Gott hat gesagt, Ende, Punkt. Ich werde dafür sorgen, dass mein Land, das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt, dass es Ruhe bekommt. Es muss Ruhe mal sein. Ruhe, einfach Ruhe. Raus mit euch. Tempel weg. Ruhe. So nach der Devise, das Land, das ich euch gegeben habe, ist besser als ihr es seid. 70 Jahre werdet ihr fort müssen. Und dann werdet ihr wiederkommen. Ich werde euch wieder sammeln. Und dann hoffentlich, hoffentlich lebt ihr besser. Wir wissen aus der Geschichte, auch nachher war das nicht besser. Und es ist auch heute manchmal nicht besser mit uns Menschen. Und bei dem zweiten Tempel, als der gebaut wurde, da hinein kommt der Haggai, dieser kleine Prophet. Von ihm wissen wir nicht viel. Wir wissen seinen Namen. Und sein Name bedeutet der Festliche oder der Mann des Festes. Keine Ahnung, warum man so heißt. Vielleicht ist er an einem Festtag geboren worden. Zu Ostern, beim Passafest, zu Pfingsten, keine Ahnung. Aber vielleicht heißt er deshalb der Festliche. Wüsste nicht, warum Eltern ihr Kind so nennen. Und dieser Name kommt auch nur einmal im Alten Testament vor. Wir kennen keine andere Person, die so heißt wie dieser Haggai. Sein Buch, es ist das zweitkürzeste im Alten Testament und es wird nur ein einziges Mal im Neuen Testament aus diesem Buch Haggai zitiert. Und zwar im Hebräerbrief. Der Haggai erlebte zu einer Zeit, und das möchte ich euch jetzt versuchen, so ein klein wenig zu zeigen. Es ist ziemlich klein, ich weiß. Und zwar zu einer Zeit, 520 ist genau hier zwischen diesen beiden. Haggai, da unten ist er. Er wohnte und lebte in Israel. Und zwar war von Israel damals herrlich wenig übrig. Da war das Allermeiste zerstört und kaputt. Da war auch sehr viel Platz zum Wohnen und zum Leben da. Denn das Land war ja wirklich über lange Jahre wüst gewesen. Da haben nur noch ganz wenige gehaust und die haben wirklich mehr gehaust als gelebt. Das waren schlimme, harte Jahre. Er lebte zur Zeit auch als der Prophet Zacharia, der quasi in der Bibel jetzt nach ihm kommt, Botschaften von Gott empfangen hat. Er lebte zu der Zeit als Zerubabel, der Statthalter quasi war im Land, der König oder der Unterkönig, der eingesetzt worden ist, damit er diese paar Leute, diese paar Hansels, die zurückgekehrt waren, schon einmal, die ersten, damit er die da so ein bisschen beaufsichtigt. Und es war auch die Zeit von dem Jeschua oder Jehoshua, ein Priester, ein hoher Priester, der dafür gesorgt hat, dass quasi gemeindemäßig, geistlich, in Beziehung zu Gott die Sachen richtig laufen. Er war derjenige, der auch dafür gesorgt hatte, dass dieser Altar aufgerichtet wurde, dass der Tempeldienst wieder eingeführt worden ist, obwohl der Tempel selber noch gar nicht da war. Aber dass sie die Feste wieder gefeiert haben, dass sie wieder Opfer gebracht haben, dass sie wieder Gott angebetet haben. Es gab also zwei Führer, es gab den Jehoshua oder Jeschua und den Zerubabel. Das waren die beiden Führer des Volkes damals. Und aus der Gefangenschaft aus Babylon und aus Assyrien sind 50.000 Leute zurückgekehrt. Die waren jetzt ganz neu in Jerusalem, 50.000. Das klingt für uns jetzt viel, aber für damals war das sehr wenig. Denn das Volk der Juden war wesentlich größer, viel größer. Es ist auch interessant zu sehen, wenn ihr diesen grauen Balken hier seht, das ist genau die Zeit, wo das Volk Israel in Gefangenschaft geführt wurde. Und es kam ja nicht auf einmal, dass sie weggeführt wurden und auch nicht auf einmal sind alle wieder zurückgekommen, sondern es war phasenweise. Es gab erst die Edlen aus dem Volk, zum Beispiel Daniel und seine Freunde, wurden ganz am Anfang weggeführt. Und dann gab es die zweite und dritte Phase, wo Leute immer wieder weggeführt wurden, bis quasi das Land in Anführungsstrichen leer war. Und erst am Ende wurde der Tempel zerstört. Also da hatte die Gefangenschaft eigentlich schon angefangen, die Wegführung, das Exil. Und erst quasi, als das schon ein paar Jahre war, wurde der Tempel zerstört. Und jetzt befinden wir uns genau am Ende der Wegführung. Die Ersten sind wieder zurückgekommen, aber es sind noch nicht alle da. Das dauert auch noch ein bisschen, bis alle wieder da sind. Und der Tempel wird wieder gebaut. Das Interessante ist, das Volk selber, diese Wegführung, 70 Jahre. In Phasen, aber 70 Jahre. Und der Tempel auch. 70 Jahre. Es sind genau 70 Jahre, von da, wo der Tempel zerstört worden ist, bis da, wo sie dann hier, genau in dieser Zeit, bei Haggai und Zacharia, unter Jeschua und Zerubabel, den Tempel wieder aufgebaut haben. Später kommt dann auch Esra noch ins Spiel. Ein sehr bekannter Führer dann im Volk und auch Nehemia. Diese beiden haben sich dann quasi die Türklinke in die Hand gegeben und haben gemeinsam das fortgesetzt, was hier schon einmal begonnen hatte. Der König, der damals weltlicher, großer, mächtiger König auf dieser Welt war, das war der Darius Hystaspes. Der war der damalige König in Babylon, der zu dieser Zeit geherrscht hat. Und er hatte das Sagen. Und alle mussten sich nach ihm richten. Auch Zerubabel, auch Jeschua, auch Haggai und das ganze Volk. Das ist ganz kurzer Überflug zum Verständnis der Zeit. Ich weiß nicht, ob eure Fantasie immer große Blüten schlägt, aber es gibt Leute, die können sich das dann sehr gut vorstellen, vor ihrem inneren Auge, das wünsche ich mir jetzt, dass ihr euch das gut vorstellen könnt, wie das damals war. Es ist ein Versuch. Jerusalem selber. Jerusalem, bevor sie weggeführt worden sind, war dieses ganze grüne Gebiet voll besiedelt mit Menschen. Als sie zurückgekommen sind aus der Gefangenschaft, war das gerade mal dieser Teil. Das hat ausgereicht für diese 50.000 Leute. Also ihr könnt euch vorstellen, wie mickrig und wie armselig das damals war. Und dass da noch ganz viel gar nicht richtig funktioniert hat. Der ganze Alltag, das Geschäftsleben, der Marktplatz und so weiter. Das musste sich alles erst noch ein bisschen entwickeln. Da war alles noch im Fluss. Da waren viele Neuanfänge. Da war quasi ein Neubaugebiet, wenn man so will. Da schossen die Häuser aus dem Boden wie Pilze. Und hier bei dem Tempelberg oben, da war kein Tempel. Da war lediglich der Altar. Und der Tempel musste noch gebaut werden. So sah es damals in Jerusalem aus. Eine Stadt ohne Stadtmauer, eine Gottesstadt ohne Tempel und die Feinde außenrum, sie haben gespottet, sie haben sich lustig gemacht. Sie haben gesagt, was? 50.000 sind zurückgekommen und ihr wollt da wieder anfangen und wieder einen Tempel bauen? Dass wir nicht lachen. Manchmal kommen wir uns als Christen vielleicht heute auch so vor, so eine Minderheit, kleiner Haufen, mit einem großen Auftrag irgendwie, einem wahnsinnigen Ziel, aber die allermeisten lächeln nur darüber und sagen, was? Ihr Manager, ihr Professoren, ihr, was seid ihr schon? Was könnt ihr schon? Nun, was diese Leute außenrum alle vergessen haben, war, die Juden hatten einen Gott. Und zwar den Gott, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der genau wusste, warum die ganze Situation jetzt so verfahren ist. Ja, es war geradezu dieser Gott, der es dahin hat kommen lassen. Weil die Menschen so gottlos waren. Glaubt ihr, dass Gott nicht konnte, auch mit diesem Überrest, mit diesem Häufchen? Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen würde, damals gelebt zu haben. Als Geschäftsmann mit einem guten Riecher, bestimmt eine tolle Zeit. Da kann man noch viele Marktnischen sich erschließen, da kann man Geschäfte machen, da sind die Gesetze noch nicht so starr und fest und alles, gell, und das entwickelt sich alles und man kann doch Leute so über den Tisch ziehen und es kommt nicht so drauf an, weil, ja. Oder, ja, vielleicht so als geistliches Oberhaupt des Volkes, hohe Priester, das wäre doch der tolle Job gewesen damals, oder? Alle zu ermutigen, jeden Tag nur zu ermutigen, weil was braucht man mehr als Ermutigung? Das wäre doch ein Job gewesen, oder? Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, ein kleines verzagtes Häufle. Das stelle ich mir toll vor. Das war so in etwa die Zeit von Haggai. Haggai, das Buch Haggai, es liegt zwischen den Kapiteln 4 und 5 von dem Buch Esra. Man kann es sehr genau einordnen, diese Zeit. Und ihr seht hier dieser Tempel noch einmal. Zuerst die Stiftshütte in der Wüste, später der Tempel von Salomo, dann der Tempel von Zerubabel, da sind wir gerade. Es gab noch einen Tempel bei Herodes, das ist der Tempel, den der Herr Jesus gesehen hat. Und dann werden wir auch heute noch zu deinem Tempel kommen, den Gott heute in uns hat. Wir sind ein Tempel, du bist ein Tempel Gottes. Es wird noch einen anderen Tempel geben, einen den Menschen wieder aufbauen, in der Drangsalszeit, in der Trübsalszeit, am Ende der Zeit. Und das ist das, was die Juden wollen, heute wollen. Dafür haben sie schon ganz viel Baumaterial herbeigeschafft. Die Geräte gibt es schon. Es gibt sogar schon die Opfertiere dafür. Sie warten noch auf die Zeit, dass sie diesen Tempel hier errichten können. Aber auch dieser Tempel wird zerstört und entweiht werden. Auch dieser Tempel wird jämmerlich versagen. Und Gottes Herrlichkeit wird nicht in diesen Tempel einziehen, auch wenn die Juden sich das wünschen. Und dann wird es einen Tempel geben, von dem Gott gesprochen hat, auch zu dem Propheten Haggai. Einen Tempel, wie er herrlicher fast nicht vorzustellen ist. Ein Tempel, den Gott stiftet. Ein Tempel, in dem er wieder herrschen wird, in dessen Inneres Gottes Herrlichkeit wieder zurückkehren wird. Und von diesem Tempel aus wird Wasser fließen, ein Segenswasser, ein Heilwasser. Menschen werden gesund werden durch dieses Wasser. Und ganz zum Schluss wird Gott alles in allem sein. Dann brauchen wir keinen sichtbaren Tempel mehr, dann wird Gott Tempel sein. Dann werden wir bei ihm sein. Wer bei Gott spart? Ich lese aus dem Buch Haggai den ersten Vers. Da heißt es, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu wem? Zu Zerubbabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohepriester. Gott gibt eine Botschaft an Haggai, und dieser Haggai, wer auch immer das war, soll den beiden Leitern des Volkes diese Botschaft von Gott überbringen. Warum spricht Gott nicht direkt mit diesen beiden großen Führern des Volkes? Warum muss da ein anderer daherkommen? Was hat der für eine Funktion? Gott hat es so gemacht. Gott wollte es so. Und wir lesen hier, es war im zweiten Jahr des Königs Darius, den ich erwähnt hatte, im sechsten Monat am ersten Tag. Wisst ihr, der wievielte das war? Das war der 29. August 520 vor Christus. So genau kann man das sagen. Das ist mit einer der genauesten Datierungen überhaupt, die wir von einem biblischen Buch haben. Da hat Gott zum ersten Mal zu Haggai gesprochen. Am 29. August 520 vor Christus. Und spricht Gott auch heute zu uns am 31.01.2016? Nein, das war letzten Sonntag. Nicht wahr? Merkt ihr, meine Predigt war für letzten Sonntag? Nein, am 7. Februar 2016. Gottes Reden ist aktuell und es ist in diese Geschichte hineingebettet. Gott spricht in unsere Zeit, in unser Leben hinein. Die Botschaft, die Gott durch Haggai an das Volk gibt, ist keine beschönigende Botschaft. Er spricht nicht durch Bilder, er spricht nicht durch ein Gleichnis, er spricht nicht durch die Blume, er sagt es direkt. Er sagt es so, wie es ist. So spricht der Herr der Heerscharen, ab Vers 2. Dieses Volk sagt, dieses Volk. Dieses Volk, ich dachte immer, mein Volk. Gott sagt aber, dieses Volk. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass die Völker außen herum ziemlich Druck gemacht haben gegen die Juden, gegen den Tempelaufbau. Die hatten ja schon ein paar Steine gelegt. Da waren schon ein paar Sachen, die schon aufgebaut wurden. Aber auf einmal gingen sie zu dem König nach Babylon und haben gesagt, großer König, was die Juden da machen, das ist nicht recht. Mach mal ein Verbot. Das geht so nicht. Die werden zu mächtig und hin und her, das vergeudet zu viel Geld, was auch immer. Wir wollen, dass du einen Erlass gibst, dass die Juden ihren Tempel nicht weiterbauen dürfen. Und der König hat es gemacht. Und dann haben die Juden gesagt, okay, das war's. Ich meine, Politik ist Politik. Wenn die ein Gesetz erlassen, dann halten wir uns dran, klar. Wir sollen schließlich ja untertan sein. Das machen wir so. Und sie lassen den Tempel, wie er ist, ein Steinhaufen. Sie gehen jetzt aber nicht Däumchen drehen. Nein, nein, das waren keine faulen Säcke. Das waren Leute, die wussten, jawohl, jetzt müssen wir für uns sorgen, unsere Häuser bauen. Und das haben sie auch getan. Wir lesen weiter. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt, dieser Tempel? Gott stellt eine Frage. Er sagt, ihr sagt, es ist doch nicht Zeit, mit dem Tempel weiterzumachen. Die kommt irgendwann, wir wissen es nicht. Gott muss eine Tür aufmachen. Irgendwann kommt es schon. Und Gott fragt sie, ihr lieben Leute, dieses Volk, ist es dann an der Zeit, dass ihr in schönen Häusern wohnt? Und zwar in Luxushäusern, getäfelte Häuser. Es geht hier nicht um eine einfache Hundehütte. Es geht hier um Häuser, die prachtvoll ausgestattet waren. Rudi, Alina, ihr habt nur gemalt in eurer Wohnung, in eurem neuen Häuschen. Ihr kommt hier weg, ihr seid ohne Luxus. Die Leute damals haben Holz getäfelt. Holz getäfelt damals hieß, da hat einer richtig Geld ausgegeben. Und zwar nicht, weil es so kalt war im Haus, sondern weil er es schön haben wollte. Richtig fett Geld. Er hat sich einen Luxus gegönnt, ein bisschen mehr als die Nachbarn hatten. Na, kein Palast, aber so ein bisschen. Getäfelt. Aber die Frage, die Gott hier stellt, ist eine sehr ernste Frage. Er sagt, ist es denn an der Zeit, dass ihr selber bequem wohnt und was ist mit mir? Wo wohne ich? Wie sieht es um mein Haus aus? Ich weiß nicht, wie wir diese Frage heute beantworten würden, ob Gott diese Frage uns heute auch genauso stellen würde. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Und nun, Vers 5, so spricht der Herr der Heerscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Dieser Ausspruch kommt noch einmal in Vers 8. Richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt auf Deutsch übersetzt, jetzt guck mal, wie du lebst. Jetzt denk mal nach. Jetzt schalt mal deinen Verstand da oben ein. Und überleg mal, wofür lebst du? Wofür gibst du dein Geld aus? Was machst du mit deiner Zeit? Was ist dir wichtig? Und jetzt kommt ein sehr interessanter Abschnitt. Ein Abschnitt, der mir persönlich sehr gefällt. Ich weiß nicht warum, ich bin manchmal so ein bisschen zynisch. Da heißt es, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter, er erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Interessant. Die Menschen haben damals im Luxus gewohnt. Es war natürlich ein ganz neuer Luxus, der gab es ja vorher nicht. Den haben sie sich selber erwirtschaftet, ja, selber mit ihren Händen. Die waren fleißige Schwaben. Aber sie haben anscheinend nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken, nichts zum Anziehen. Es bleibt irgendwie alles leer. Interessant. Ich kenne solche Leute. Als wir in Rumänien waren, haben wir Menschen kennengelernt, die genau so gelebt haben. Die haben ihre Häuser getäfelt, die haben Paläste gebaut, aber hatten nichts zum Anziehen und kamen betteln. Das gibt es, auch heute noch. Den meisten von uns hier in Deutschland geht es nicht so. Wir haben meistens getäfelte Häuser und zu essen und was zum Anziehen. Und es geht uns auch diesbezüglich recht gut. Aber lasst mich mal diese Frage doch noch weiterstellen. Diese Frage nach dem Lohnbeutel. Ein Lohnbeutel kennen wir heute nicht mehr. Wir haben nur noch Konten, wo unser Geld drauf geht, wo der Chef hoffentlich recht regelmäßig immer wieder was überweist. Und da merken wir nicht, wenn so ein Konto ein Loch hat, nicht wahr? Das kriegt man nicht so mit. Und wenn man es mitkriegt, dann schreibt man einen Brief an die Bank und dann kommt das irgendwie wieder zurück und so meistens, gell? Aber damals gab es tatsächlich das Klimpergeld. Und die hatten tatsächlich einen Beutel, da wurde es aufbewahrt. Und da kam der Lohnarbeiter am Ende des Monats zu seinem Chef und sagt, Chef, Zahltag, letzter Tag. Chef sagt, jawohl, hier, das hast du dir verdient. Beutel wird voll. Und dann geht der Lohnarbeiter mit dem Beutel nach Hause und checkt nicht, dass inzwischen die Motten da lauter Löcher reingefressen haben und das nach und nach Geldstück für Geldstück rausrollt. Und dass er mit fast nichts mehr zu Hause ankommt. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung im Text, ich überspringe ein paar Verse, komme nachher wieder drauf zurück. Da heißt es dann von Gott selber, dass er dann zu diesen Lohnbeuteln sagt, in Vers 9, Ihr habt nach vielem ausgeschaut. Ihr habt viel gewirtschaftet. Ihr habt ein großes Konto angelegt. Und siehe, es wurde wenig. Na, der Beutel hat Löcher. Ihr habt viel gewirtschaftet. Ihr wart sehr fleißig. Ist doch super. Und doch ist es euch zerronnen. Und jetzt kommt's. Und ihr brachtet es heim, dieses Wenige, was noch irgendwie übrig geblieben ist, so blies ich hinein. Ja. Habt ihr mal Gott in so einen Lohnbeutel reinpusten sehen? Und was da noch übrig bleibt? Nichts mehr. Ich stelle mir das unwahrscheinlich frustrierend vor, für so einen Schaffle-Häuserbauer-Schwaben. Der schafft bis zum Umfallen. Der kriegt ein fettes Gehalt. Und dann zerrinnt es ihm. Und er bringt noch ein bisschen was nach Hause und denkt, Mensch, wieder schlecht gelaufen dieser Monat. Aber nächsten wird's. Und dann kommt Gott daher des Nachts, holt sich den Lohnbeutel und auch das wenige, was er noch hatte, weg ist es. Hat Gott nicht auch ein bisschen Humor? Warum lässt er diesen armen Leuten, die aus der Verbannung gekommen sind, warum lässt er ihnen nicht das bisschen, was sie sich erwirtschaftet haben? Die haben es doch schwer, oder? Die haben es doch nicht einfach. Die mühen sich doch, die kämpfen doch. Wie kann denn Gott so unbarmherzig sein, so gnadenlos? Das ist doch jetzt die erste Generation, die wieder aufbaut nach dem Krieg. Was hatten die schwer? Unsere Großeltern, also meine Großeltern, ja, ihr Generation, die ihr nach dem Krieg wirklich hart gearbeitet habt. Wir heute kennen das nicht mehr. Wir fahren heutzutage 2-mal im Monat in Urlaub und verprassen das gute Geld, was ihr erwirtschaftet habt. Das deutsche Wirtschaftswunder machen wir kaputt, wir junge Generation. Wir leben nur in Saus und Braus. Wir wissen nicht, was es heißt, hart zu arbeiten. Und hier soll Gott sich nicht erbarmen über sie? Weshalb das? Weshalb das? Kommt sogar die Frage hier im Text. Weshalb das? Und dann sagt Gott in Vers 9 weiter, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Wer bei Gott spart, er spart an der falschen Stelle. Nun, die Leute hier haben gute Argumente gehabt, um bei Gott zu sparen. Das war nachvollziehbar. Das war menschlich gesehen vernünftig. Das war irgendwie richtig, oder? Das war doch gerade die Zeit. Das war halt so. Und sie haben bei Gott gespart. Sie haben sich einfach nicht mehr um Gott gekümmert. Und das finde ich so faszinierend an diesem Text. Gott ist ja jemand, der nicht einfach nur unsere äußeren Umstände kennt. Denn die kennen wir manchmal selber nicht so gut, nicht wahr? Die wollen wir auch manchmal nicht so wahrhaben, wie es uns tatsächlich geht. Aber Gott ist auch einer, der unser Herz kennt. Und da drin ist auch eine Riesenbaustelle. Und da wird auch etwas erwirtschaftet. Da wird auch etwas gebaut. Die Frage ist nur, was? So spricht der Herr, richtet euer Herz auf eure Wege. Er sagt hier, denkt doch nach. Und zwar ernsthaft, von eurem Herzen her, nicht nur vom Verstand her, auch von eurem Herzen her. Geht es euch denn wirklich gut? Seid ihr gesegnet? Nein, seid ihr nicht. Seid ihr fleißig? Ja. Könnt ihr es halten? Könnt ihr was damit anfangen? Nein. Für wen lebt ihr? Nur für euch selber? Ja. Und was ist mit mir? Es mutet uns Menschen manchmal sehr schwer an, dass Gott solche Ansprüche stellt. Ich denke, das kennt jeder in seinem Leben Zeiten, wo wir sagen, Gott, ich habe jetzt die letzten 5 Jahre wirklich sehr viel für dich getan. Ich habe mich aufgerieben und aufgeopfert und auch wahnsinnig Frust ertragen. Jetzt brauche ich eine Ruhepause. Ich muss mich jetzt erstmal für mich selber kümmern und sagen, jetzt bin ich mal dran, jetzt ist mein Urlaub dran, jetzt ist meine Rente dran, jetzt ist meine Bequemlichkeit dran. Jetzt will ich mich auch mal zurücklehnen und, naja, es mir gut gehen lassen. Was wir dabei vergessen ist, Gott selber möchte uns solche Zeiten schenken. Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen, bei ihm, vor ihm, wo wir auch wirklich nur genießen dürfen und nichts geben müssen. Aber das macht Gott. Gott weiß, wann wir das brauchen und wann es nötig ist. Und nicht wir selber müssen Gott ins Handwerk pfuschen und sagen, ich mache das jetzt einfach. Und Gott, kannst du mal bitte ruhig sein? Die nächsten paar Monate, zu Weihnachten dann wieder. Aber bis dahin bin ich selber am Scheffeln und am Machen. Der Haggai Er kommt zu den beiden Führern des Volkes und er bringt ihnen diese Botschaft. Er sagt, Gott sagt, ihr spart an der falschen Stelle. Ihr spart, ja. Und ihr seid fleißig, ja. Aber die Art und Weise und die Zeit ist falsch. Und er hat auch einen Auftrag. Er sagt, okay, ihr wollt wissen, was ihr jetzt ändern könnt an der ganzen Sache. Ganz einfach, Vers 8. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Ich finde das interessant. Gott sagt nicht, jetzt ruft mal eine ganz große Gebetsversammlung ein. Alle müssen erstmal auf die Knie. Alle umkehren in Sack und Asche. Die Gemeinde braucht jetzt erstmal eine Fastenzeit von 3 Monaten. Oder ihr solltet jetzt mal ein Bibelstudium machen zum Thema, wie gebe ich Gott das Beste, was ich habe? Oder zum Thema, wie gehe ich mit meinem Geld um? Oder was mache ich mit meiner Zeit? Nein. Und er spricht auch nicht nur zu den Handwerkern. Er sagt nicht, also die Zimmerleute unter euch und die Schreiner unter euch und die Maurer, die sollen mal. Weil die können es nämlich. Und die anderen, die halten mal die Füße still und warten, bis alles passt. Er sagt, steigt hinauf aufs Gebirge. Und dann bringt Holz herbei. Und dann los geht's. Und jeder kann helfen. Gott ist manchmal unwahrscheinlich praktisch. Und ich glaube, das ist er auch heute noch. Ich weiß nicht, was er zu dir sagt, was Gott von dir möchte, auf welches Gebirge du hinaufsteigen sollst. Was ist dein Berg, den du erklimmen musst, weil da oben Gott etwas für dich hat? Und weil du dann damit runterkommen kannst und damit etwas Ordentliches, Gescheites bauen kannst. Und es wird nicht zerrinnen. Es wird nicht kaputt gehen. Es wird Segen bedeuten. Es wird gut sein. Gott wird dir gut sein. Vielleicht sagt Gott dir, dein Berg heißt am Sonntagmorgen früher aufstehen. Denn du bist immer zu spät zum Gottesdienst. Und die Gemeinschaft in Rastatt leidet unter dir, weil du nicht pünktlich da bist. Das ist ein kleiner Berg für manche von uns. Für manche ist es ein Riesenberg, pünktlich zu sein. Aber vielleicht ist das ein Berg. Vielleicht sagt Gott dir, hör mal, du hast die letzten Jahre nur für dich gelebt. Dein Urlaub, dein Auto, deine Familie. Aber was ist mit mir? Hast du schon jemals gefragt, was ich möchte? Wir haben das Lied gesungen am Anfang, Gott baut mit lebendigen Steinen und jeder von uns ist so einer. Frag dich einmal, als dieser lebendige Stein Gottes, der du bist. Ich hoffe, dass du es bist. Bin ich noch dieser lebendige Stein und baut Gott noch mit mir? Bin ich noch am Bau beteiligt? Oder komme ich nur, wie ich das gerne mache, bei Rudi mal als Besucher auf die Baustelle und guck mal, wie es weitergeht? Es ist schön, wenn man so vorbeikommen kann zum Kaffee oder so. Ja? Aber so bauen wir nicht Gottes Reich. So wächst nicht Gottes Tempel. Vorbeikommen, inspizieren, nörgeln, Tschüss sagen. Gottes Reich wird gebaut, indem wir aufs Gebirge gehen, Holz schlagen, es bringen und den Carport vom Rudi bauen. Ihr merkt, das wird sehr praktisch, gell? Nein, Rudi, nicht die ganze Gemeinde soll jetzt kommen und helfen. Aber bauen wir noch alle miteinander an diesem Bauwerk Gottes? Oder hast du aus dieser Stein dich schon längst zurückgezogen in ein Eck? Und wir haben auch in dem Lied gesungen, dass wenn ein Stein alleine bleibt, dann bleibt er kalt und leblos am Boden. Er ist dann kein lebendiger Stein mehr, der mitbaut. Er ist dann wertlos. Vielleicht ist für dich ein Berg, den Gott mit dir erklimmen möchte, der Berg, dass er sagt, du hast genug für dich gerödelt. Ich möchte, dass du dein Leben komplett mir gibst. Auch deinen Beruf. Vielleicht solltest du Theologie studieren, an der Bibelschule gehen, auf ein theologisches Fachseminar. Ich möchte, dass du etwas anderes machst, als das, was du jetzt machst. Vielleicht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt Gott mit dir diesen Berg ersteigen möchte. Mit dem Volk damals hat Gott es ganz klar gesagt, ihr lieben Leute, keine Ausrede, auf den Berg mit euch, schlagt die Bäume um, macht Bretter draus, macht Balken draus und dann bringt ihr sie runter und baut den Tempel. Das ist jetzt wichtig. Und dann sagt Gott auch noch weiter in Vers 10, deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Stell euch mal das Desaster vor. Gott hat nicht regnen lassen. Weshalb? Weil ein paar Leute nicht richtig gelebt haben, weil sie nur für sich gedacht haben. Deshalb hat es nicht geregnet. Was für eine Strafe Gottes. Und vielleicht geht es auch dir und mir manchmal so, dass uns manches in unserem Leben so vorkommt, als ob Gott nicht segnet, als ob da keine Kraft dahinter ist, als ob das, was ich anpacke, irgendwie nicht so richtig gelingen will. Da entsteht nichts Gutes. Das vielleicht aus dem Grund wie hier bei Haggai. Vielleicht ist es der Grund, dass Gott zu dir sagen muss, du sparst falsch. Sparen ist gut, aber an der richtigen Stelle. Und Gott sagt, und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Es ist schlimm, wenn Gott seinen Segen so zurückziehen muss, damit er zu uns reden kann. Das Interessante war, das Volk hat es anscheinend immer noch nicht verstanden. Es musste erst ein Prophet daherkommen, der diese Botschaft, die Gott durch die Dürre und durch die leeren Säcke, die leeren Beutel, die sie hatten, erst noch in Worte fassen musste und ihnen das sagen musste, durch die Führer des Volkes. Und Gott tut es und er sagt es ganz direkt und unverblümt. Er sagt, ihr Lieben, ich habe euch erweckt, ich habe euch in euer Land zurückgebracht, ich habe euch geholfen, ich habe euch auch geholfen mit euren Häusern. Aber ihr habt irgendwie die Prioritäten verschoben. Ihr seid so gut gestattet, aber es ist eingeschlafen. Und ihr solltet wieder umkehren. Haggai, dieser kleine Prophet, ich weiß nicht, dass er klein war, vielleicht war er ein großer Mann, er zeigt durch Gottes Hilfe diese tiefe Ursache in unserem Herzen auf. Und es ist oft da, dass wir krank sind. Es ist oft da, dass wir so sind, wie wir sind und dass dann auch unsere Gemeinde so ist, wie sie ist, unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, weil es in unserem Herzen falsche Prioritäten gibt. Jetzt stehen wir vor dieser Botschaft Gottes. Damals stand das Volk vor dieser Botschaft Gottes. Was tun? Was tun? Heute, unsere moderne Gesellschaft, zumindest empfinde ich das so, die macht das so. Ha, das hat jetzt wehgetan. Musste der das so sagen? Konnte der das nicht schöner sagen? Musste auch immer die Wahrheit sagen? Hier rein, hier raus. Nicht für mich. Es gibt auch andere hier, das sind die krummen Hunde. Ich nicht. So haben wir jungen Leute gelernt zu reagieren auf solche Wahrheitsbotschaften, auf so etwas, was Gott zu uns redet. So leben wir. So erlebe ich es immer wieder. Auch bei anderen Erwachsenen, auch in Hügelsheim. Wenn ich mit Leuten im Gespräch bin und sehe, wie sie leben und wofür sie leben, dann genau so. Sie haben vielleicht mal die Wahrheit gehört und sie hat ihnen nicht gefallen. Die meistens tut die Wahrheit weh. Aber anstatt zu sagen, Mensch, der hat eigentlich recht und ich sollte jetzt da was ändern, geht es hier rein und es geht hier raus und es war in den Wind gesprochen. Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig, dass das Volk damals nicht so reagiert hat. Es hat keine 2 Wochen gedauert. Keine 2 Wochen. Und dann lesen wir hier ab Vers 12. Da hörten Zerubabel und der Sohn des Shealtiel und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Jozadak und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai. Also die haben nicht nur so gehört, sondern die haben mit dem Herzen gehört. Die haben sich zu Herzen genommen. Und sie hörten, wie haben sie gehört? Nicht nur das, was ihnen gut gepasst hat, sondern so, wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Sie haben das alles gehört. Sie haben es richtig gehört. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Die haben nicht gesagt, Haggai, Wenn du mit solchen Sachen kommst, da wirst du abgesägt. Da wirst du gesteinigt. Hätten sie machen können. Nein. Sie sagen auch nicht, Zerubbabel, Jeschua, was habt ihr nur getan? Musste der Haggai kommen und uns das sagen? Konntet nicht ihr das sagen, ihr unsere Führer? Ihr seid schuld, ihr seid schuld. Das, was das Volk macht, ist, sie verstehen es richtig. Gott hat zu uns gesprochen, Gott. Es ist völlig egal, ob durch Zerubbabel, durch Jeschua oder durch Haggai. Aber Gott hat zu uns gesprochen. Und wir stehen vor Gott und vor ihm fürchten wir uns. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Wisst ihr noch, was Gott vorher sagte? Dieses Volk, dieses Volk, statt mein Volk. Dieses Volk. Und jetzt sagt er auf einmal, hört mal, ich bin mit euch. Ich bin da, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir. Ich lasse euch nicht allein auf den Berg hochlaufen und das Holz holen. Es könnte was passieren. Die Achse ist stumpf, der Baum fällt falsch. Ich bin da, ich helfe euch bei dem Auftrag, den ihr habt. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrests des Volkes. Gott, er hat ihren Geist erweckt. Aber er hat es erst getan, nachdem das Volk ihn gefürchtet hat, nachdem sie sich aufgemacht haben, nachdem sie quasi auf diese Botschaft geantwortet haben, sodass sie kamen, sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, zu machen. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Im Nachdenken über mein Leben fällt mir manche Baustelle auf, die ich persönlich, Paul Schuster, in meinem Leben habe. Es gibt auch in meinem Leben Baustellen, wo ich genau weiß, da sollte ich was tun. Da will Gott von mir Veränderung haben. Da sollte ich nicht einfach drüber bügeln, als ob nichts wäre. Da sollte ich meine Ohren nicht verstopfen. Da sollte ich mich mühen. Ich sollte auf den Berg steigen. Ich sollte seine Hilfe erbitten und er ist da. Er geht mit. Und dieser Aufruf Gottes, bau mein Haus, spar nicht am falschen Fleck. Ich glaube, dieser Aufruf ist eigentlich ein Aufruf, der fast immer passt. Fast immer. Fast immer. Natürlich, wenn wir dann gerade dabei sind zu bauen, dann passt er nicht mehr. Dann müsste der Ausspruch von Gott kommen, so wie hier: Gut macht ihr das. Ich freue mich. Es geht voran. Wow, wie das wächst. Hätte ich nie gedacht. Aber oft muss Gott uns an diese Baustellen schieben. Oft muss er uns diese Botschaft sagen. Jetzt geht die PowerPoint nicht weiter, ihr lieben Techniker. Darf ich weiterklicken? So. Okay, einfach zu dem nächsten Bibelvers. Jetzt will sie nicht. Okay. Es gibt einen Bibelvers im Neuen Testament, der uns sagt, dass wir ganz genauso heute diese lebendigen Ecksteine, diese lebendigen Steine sind. Epheser 2, 20 bis 22, da heißt es, ihr, und damit meint der Apostel Paulus uns alle, die wir Christen sind, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Propheten, auch auf der Grundlage von Haggai wächst unser Bau, unsere Gemeinde. Wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Dankeschön. In ihm zusammengefügt wächst der Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Behausung Gottes im Geist. Wir bauen heutzutage nicht mehr großartig an diesem Gebäude weiter. Dieses Gebäude ist jetzt heute in einem Zustand, dass man es renovieren muss, instand bringen muss und so weiter. Und es ist nicht der Tempel, den Gott meint, den wir bauen sollen. Es ist ein Haus, das uns dient. Es ist schön, dass es da ist. Es ist schön, dass ihr da seid und somit dieses Haus mit Leben gefüllt ist. Das Haus, an dem Gott baut heute, das sind wir. Und das tut er nicht nur am Sonntagvormittag durch eine Predigt. Das tut er unter der Woche, wenn man krank im Bett liegt. Das tut er, wenn man auf Arbeit ist. Das tut er, wenn man einkaufen geht, wenn man zur Schule geht. Das tut er, wenn man sich schlafen legt, wenn man vielleicht nicht schlafen kann nachts. Gott baut mit dir und mit mir sein Reich, mit lebendigen Steinen. Eine Behausung Gottes im Geist, das sind wir. Manchmal empfinden wir das nicht so. Wir empfinden uns nicht als ein Haus, nicht wahr? Aber Gott selber, er hat gesagt, ihr seid's. Und ich baue es, Gott baut dieses Haus. In uns und auch durch uns. Und ich nehme an, dass noch manche Mauer noch höher wachsen darf an diesem Gebäude, an diesem Haus. Auch in der Stadt. Es gibt noch lebendige Steine, die noch nicht hier sind, die aber noch dazugehören sollten. Die Gott noch erwecken möchte. Die Gott noch aufwecken möchte zu diesem lebendigen Leben. Und er will vielleicht dich als diesen kleinen Propheten, vielleicht bist du ein Haggai, er möchte es durch dich tun. Er möchte vielleicht durch dich diese Einladung aussprechen an Menschen. Komm doch und bau mit. Eine Behausung Gottes im Geist. Es gibt einen Bibelvers, vielleicht könnt ihr mir jetzt helfen zum Schluss. Ein Bibelvers, der genau diesen Gedanken nochmal aufgreift, dieses Sparen an der richtigen Stelle. Matthäus 6, 33. Ein Vers, den man gerne zitiert, aber er passt wie die Faust aufs Auge heute Morgen. Trachtet aber zuerst. 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 Nach den getäfelten Häusern. Nein, nach dem Reich Gottes. Es ist ein ganz einfacher Gedanke. Jedes Kind versteht diesen Gedanken. Aber er ist so schwer zu leben. Mir geht es so damit. Und vielleicht geht es dir auch so damit. Und ich möchte Mut machen. Gott möchte uns Mut machen. Gott möchte uns Mut machen. Mach das wieder. Mach's wieder. Das kann man machen. Das muss man nicht nur glauben, nicht nur denken, das kann man machen. Mach es wieder. Amen.